Ja, und damit zu meiner heutigen Predigt. Eigentlich wollte ich gern zum Einstieg euch ein Bild zeigen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hat was damit zu tun, dass ich blöderweise meinen USB-Stick zu Hause vergessen habe mit der Präsentation. Macht aber gar nichts. Ihr seid jetzt herzlich eingeladen, eure Fantasie anzustrengen. Und zwar hatte ich ein Bild von einer sehr großen, mächtigen Eiche. Diese Eiche ist die wahrscheinlich älteste Eiche Europas. Das ist die sogenannte tausendjährige Eiche von Bad Blumau, steht irgendwo in Österreich. Und tatsächlich ist sie nicht 1000 Jahre alt, sondern wahrscheinlich sogar 1200 Jahre. Also da reden wir über die Zeit, als Karl der Große unterwegs war. Und für mich als jemand, der ja Geschichte studiert hat, ich denke dann immer so, Mensch, wenn der Baum erzählen könnte, was der alles erlebt hat, wer da vielleicht alles dran vorbeigekommen ist und mal Pinkelpause gemacht hat oder keine Ahnung. Also mich fasziniert so diese Vorstellung, dieser Baum lebt und ist 1200 Jahre alt. Und heute ist dieser Baum, hat einen Stammumfang von 9 Metern. Also du brauchst 7 Erwachsene, um diesen Stamm zu umfassen. Die Krone hat einen Durchmesser von ungefähr 50 Metern. Also das ist ein Riesending, dieser Baum. Und ich finde das so erstaunlich, wenn ich darüber nachdenke, vor 1200 Jahren, so lang diese Zeit ist, da war das mal eine Eichel, die hätte locker in die hohle Hand reingepasst und sowas ist draus geworden. Wachstum ist ein Thema, mit dem ich mich heute auch in meiner Predigt beschäftigen möchte. Auch wir Christen sollen, müssen, dürfen geistlich wachsen. Es gibt so eine Stelle im 1. Korintherbrief, da muss Paulus mal mit den Korinthern ziemlich kräftig schimpfen. Das ist ja manchmal vorgekommen bei ihm. Und der Anlass war, dass es in der Gemeinde in der Korinth Streit gegeben hat. Es ist zu Spaltungen gekommen und Paulus hat sich ganz schön darüber geärgert und er schreibt den Korinthern Folgendes. 1. Korinther 3, die Verse 1 bis 3. Liebe Brüder, als ich bei euch war, konnte ich nicht so mit euch reden, wie ich es mit Menschen, die im Glauben gewachsen sind, getan hätte. Ich musste mit euch reden, als würdet ihr noch zu dieser Welt gehören oder als wärt ihr kleine Kinder im Glauben. Ich musste euch mit Milch ernähren, statt mit fester Nahrung, die ihr noch nicht vertragen hättet. Und ihr könnt sie wohl auch jetzt noch nicht zu euch nehmen, denn ihr lasst euch noch von eurem alten Ich beherrschen. Ihr seid eifersüchtig und streitet miteinander. Beweist das nicht, dass ihr noch von eurem eigensüchtigen Wünschen beherrscht werdet? Ihr benehmt euch wie Menschen, die nicht dem Herrn gehören. Ja, also Paulus haut ganz schön auf den Tisch. Wie kommt er hier dazu, dass er die Korinther als kleine Kinder im Glauben bezeichnet? Also ich meine, dass er sich über Streit ärgert, ist das eine, aber warum bringt er diesen Vergleich mit ja kleinen Kindern, die eigentlich noch nicht wissen, wie man als Erwachsener vernünftig lebt? Im 2. Korinther 5 steht ein ganz, ganz wichtiger Vers. Dort heißt es, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Die Elberfelder übersetzt eine neue Schöpfung. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Daher kommt übrigens auch dieser Ausdruck Wiedergeborene, für die man so vor allem im evangelikalen Kreisen kennt, oder Born Agains, das ist so die englische Version davon. Das geht auf diesen Vers zurück, in Jesus neu geboren sein. Und als Neugeborene im Glauben, wie gesagt, sind wir berufen, dürfen wir, müssen wir, sollen wir wachsen. Und wohin geht dieses ganze Wachstum, dieses geistliche Wachstum? Da schreibt Paulus im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 15, wir sollen in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Also der Dreh- und Angelpunkt von geistlichem Wachstum ist, dass wir Jesus ähnlicher werden sollen. Das hat erstmal nichts zu tun mit Lebensalter oder mit natürlicher Reife. Wenn Leute frisch zum Glauben kommen, das können durchaus ganz reife, verantwortungsvolle Menschen sein. Aber in Jesus sind wir ein neues Geschöpf und geistlich müssen wir trotzdem erstmal wachsen. Jetzt, was hat das Ganze zu tun mit dieser tausendjährigen Eiche von Bad Blumau? Die Bibel verwendet verschiedene Bilder für dieses geistliche Wachstum und eins dieser Bilder ist das Bild von einem Baum. In Psalm 1 steht das, wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du sie gerne mal aufschlagen. Psalm 1, die Verse 1 bis 3, das ist so der Haupttext, über den ich heute gern predigen möchte. Und meistens verwende ich ja die Neues Leben-Übersetzung, weil die einfach sehr gut verständlich ist, aber bei Psalmen muss es einfach Luther sein, das klingt am schönsten. Also insofern lese ich euch denn jetzt sehr, sehr gern diese drei Verse in der Luther-Übersetzung vor. Und da steht Psalm 1, Verse 1 bis 3, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Und ich denke, wir haben wahrscheinlich alle Beispiele vor Augen von Menschen, die mit Jesus unterwegs waren und die, ja, wie soll ich sagen, bei einem Baum spricht man davon, dass er groß ist oder dass er mächtig ist. Das will ich jetzt irgendwie so auf einen Jesus-Nachfolger gar nicht so anwenden, weil das nicht die Kategorien sind. Also wir sind nicht dazu berufen, irgendwie mächtig zu sein oder so. Aber Menschen, die einfach richtig viel Frucht gebracht haben, wo man sagt, hey, das sind wirklich, ja, weiß ich nicht, so, die echt was bewegt und gerissen haben mit und durch Gott. Und in diesem Sinne, wenn man so will, geistlich groß und mächtig waren, so in, na, ihr versteht, was ich damit sagen will. So, das Paradebeispiel für Dresden, das ich da immer gern anbringe und das euch garantiert auch schnell einfällt, ist Sabine Ball. Ich kann mich daran erinnern, wie ich sie mal vor der Scheune habe sitzen sehen auf diesem Platz mit den ganzen Punks mittendrin. Das hatte nichts im klassischen Sinne Großes und Mächtiges, aber im geistlichen Sinn war das groß und mächtig, was sie da getan hat. Und woher kommt es, dass manche Menschen wirklich so wachsen als Baum, um in diesem Bild zu bleiben, dass so viel Frucht entsteht, dass so viel Erbe auch in ihrem Leben hinterlassen wird, ja, dass es den Stoffwechsel heute so gibt. Das hat natürlich ganz viel mit dem Ralf Knaute zu tun und den Menschen, die das heute tragen und vorwärts bringen. Aber natürlich ist es auch ein Erbe, das die Sabine hinterlassen hat. Und wie kommt es, dass Gott manche Menschen in so einer Weise gebrauchen kann und einfach, ja, dass sie so wachsen? Und oft sind die Antworten, die wir darauf geben, haben was zu tun so mit dem Thema Berufung, mit den Gaben, die Menschen haben. Und das ist ja auch nicht falsch. Also klar hat Berufung und Gaben was damit zu tun, mit der Frucht, die dein Leben auch hervorbringt. Aber dieser Predigttext, Psalm 1, benennt nochmal einen weiteren Faktor, der in gewisser Weise noch wichtiger ist. Und dieser Faktor ist Charakter, der Charakter von Menschen. Wir schauen uns das gleich nochmal genauer an im Predigttext. Ich will vorher aber nochmal ein paar Worte dazu verlieren, warum der Charakter so wichtig ist, wenn es darum geht, im Leben Frucht hervorzubringen, geistliche Frucht hervorzubringen, ein Erbe zu hinterlassen. Wenn ihr nochmal an diesen Baum zurückdenkt, diese Eiche, die ihr euch jetzt hoffentlich alle vor euren Augen so ausgemalt habt, dann finde ich so einen spannenden Gedanken, dass ausnahmslos jede Eichel, die von irgendeiner Eiche dieser Welt auf den irgendwie runterfällt auf den Boden, von ihrer DNA her genau das Potenzial hat, so ein riesiger, uralter Baum zu werden. Es steckt in jeder Eichel drin, in dieser DNA. Aber eine Voraussetzung, damit das tatsächlich passieren kann, ist, dieser Baum braucht eine entsprechende Wurzel, der ihm Halt und Stabilität gibt. Ansonsten ist ja klar, fällt der Baum beim ersten Sturm um, haben wir jetzt vor ein paar Tagen hier in Deutschland auch erlebt. Ich habe gehört, die Züge zwischen Berlin und Hamburg fahren immer noch nicht, weil offensichtlich nicht alle Bäume ausreichend starke Wurzeln entwickelt haben, um alle Stürme überstehen zu können. Und so wie jede Eichel dieses Potenzial in sich trägt, ein 1200 Jahre alter Baum zu werden, so ist jeder Christ, jede neue Schöpfung, wie die Bibel das schreibt, hat das Potenzial, richtig viel geistliche Frucht hervorzubringen, richtig viel zu bewegen. Und was das dann im Einzelnen ist, das hat natürlich was mit Berufung und Gaben zu tun. Aber ich glaube, Gott hat in jeden Einzelnen von uns dieses Potenzial reingelegt, die ganze Menge Frucht hervorzubringen, viel zu bewegen, ein Erbe zu hinterlassen. Das sind nicht nur die wenigen Gesalbten, für die Gott das vorbereitet hat. Aber eine Voraussetzung dafür ist, dass wir eben auch einen entsprechenden, gereiften Charakter haben, der uns Halt gibt, der uns Stabilität gibt, der uns hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen und eben nicht bei den Stürmen des Lebens und bei den Widerständen umzufallen und dabei möglicherweise eine ganze Menge Schaden anzurichten. Und wenn man sich die Bibel anguckt, die Kirchengeschichte, auch die christliche Szene heute, dann findet man so, so viele Beispiele von Menschen, die total starke Gaben hatten, die eine riesige Berufung hatten und die am Ende ganz erbärmlich dran gescheitert sind, dass einfach sie an dem einen oder anderen Punkt in ihrem Charakter schwach waren. Wenn du zum Beispiel einfach an David denkst, ja, diese ganze Geschichte mit Bathseba, wo er den Ehebruch begangen hat und der Ehebruch zum Mord geführt hat, ein Mann nach dem Herzen Gottes und dann so eine Aktion. Das ist eine Frage von Charakterstärke oder Charakterschwäche. Wenn ich im Übrigen hier von starkem Charakter spreche, dann geht es jetzt gar nicht um Selbstbewusstsein oder dominantes Auftreten oder sowas, sondern es geht um Integrität. Als Christen brauchen wir Integrität, um dauerhaft Frucht zu bringen, hervorzubringen, mit Gottes Hilfe durch Gott und ein Erbe zu hinterlassen. Und es geht schon bei kleinen Sachen los. Wie verhältst du dich in Situationen, in denen kein Mensch mitkriegt, wie du dich verhalten hast? Ich habe neulich mal irgendwo hier im Saal einen USB-Stick gefunden und habe dann mal reingeguckt, weil manchmal haben ja Leute auch richtig wichtige Sachen auf ihren USB-Sticks und möchten das dann auch gerne wiederhaben. Und ich habe halt gesehen, auf diesem USB-Stick war eine Riesensammlung von privaten Fotos drauf, von jemand hier aus der Gemeinde. Wie verhältst du dich? Guckst du dir das alles an? Wird nie irgendjemand mitkriegen, ob du das machst? Oder sagst du, ey, das geht dich einfach gar nichts an, diese Bilder. Und zwar völlig egal, ob da jetzt irgendwas Pikantes ist oder einfach nur Bilder von Omas 80. Geburtstag. Ich meine, je nach Oma, ne, aber genau. Gucke ich da rein, weil es eh niemand mitkriegt, oder sage ich einfach, hey, das geht mich nichts an, völlig egal, was auf diesen Bildern zu sehen ist. Das ist eine Frage von Charakter. Oder wie gehe ich damit um, wenn mich Menschen enttäuscht und verletzt haben? Und die Charakterfrage ist nicht, empfinde ich das als schmerzhaft oder so, das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, zahle ich es ihnen heim oder rede ich nie wieder mit denen, schieße ich zurück auf gleichem Niveau? Wie gehe ich um mit Versuchungen im Bereich Sex, Macht und Geld? Das sind Charakterfragen. Und ganz viele Leiter im christlichen Bereich sind genau an diesen Punkten gescheitert. Deswegen ist das ja so ein viel zitierter, berüchtigter Dreiklang. Sex, Macht und Geld, das sind Bereiche, auf die du als Leiter echt aufpassen musst. Oder das Umgekehrte. Wie gut gelingt es mir, geistlich gesund mit Erfolg und Segen umzugehen? John Mümber hat mal gesagt, für uns Christen ist Segen oft eine viel größere Herausforderung und Versuchung als Zeiten des Mangels. Wie gehst du damit um, wenn du erlebst, dass Gott dich gebraucht, um Menschen durch Gebet zu heilen, die krank sind, und auf einmal kommen Leute zu dir, die hast du noch nie getroffen, aber die haben was gehört. Mensch, wenn der betet, da passiert was. Der hat eine Gabe, das ist der Gesalbte, bitte bete für mich. Steigt dir das zu Kopf? Hast du das immer auf dem Schirm, dass du sagst, naja, Gott gebraucht mich, so wie er jeden gebrauchen kann, und es ist seine souveräne Entscheidung, dass es bei mir eben ab und an mal macht und bei anderen vielleicht nicht ganz so oft? Wie gehst du mit Segen und Erfolg um? Oder wie geht's dir, wenn du Prediger bist und du wirst eingeladen zu irgendwelchen Konferenzen und andere Gemeinden und du bist ein viel gesuchter Sprecher, weil du so wichtige Dinge zu sagen hast? Oder wenn du Lobpreisleiter bist und du spielst vor 1000 Leuten und alle kommen hinterher zu dir her und sagen, boah, das war so cool, und Menschen reisen an, um dich zu hören, wie du dort spielst und Lobpreis leitest. Hey, und Halleluja, wenn das so ist, das ist nichts Schlechtes, nichts Falsches. Aber ob du damit geistlich gut und gesund umgehen kannst, ist eine Frage von Charakter. Und es gibt unzählige Beispiele von Leuten mit großer Berufung, die genau an solchen Sachen am Ende gescheitert und gestolpert sind. Also lasst mich als Zwischenfazit festhalten, wenn eine starke Wurzel eine Voraussetzung dafür ist, dass ein Baum groß werden kann, dann ist ein integrer und jesusmäßiger Charakter die Voraussetzung dafür, dass wir viel geistliche Frucht hervorbringen können oder dass Gott das durch uns tun kann, besser gesagt, und dass wir mit dem, was Gott da durch uns getan hat, auch ein Erbe hinterlassen können. viel Frucht haben auch andere Leute hervorgebracht, die geistig unreif waren. Nur auf gut Deutsch gesagt, haben sie es dann auch immer wieder sozusagen mit dem Arsch eingerissen, was Gott durch ihre Hände aufgebaut hat. Also das Erbe ist auch nochmal ein springender Punkt hier. Und diese Berufung, Frucht zu bringen, ein Erbe zu hinterlassen, das ist ein Teil der DNA von uns allen. Das ist nicht der Punkt, ob du ein Leiter bist oder nicht, ob dich irgendwie alle Welt kennt oder nicht. Das ist deine Bestimmung von Gott her. Du hast diese geistliche DNA in dir, Frucht zu bringen und ein Erbe zu hinterlassen. Dieser Text in Psalm 1, Vers 1 bis 3, den wir zusammen gehört haben, der nennt drei Dinge, die wichtig sind im Zusammenhang mit der Entwicklung unseres Charakters. Und mit Sicherheit ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber trotzdem stecken drei Dinge drin, von denen ich glaube, es ist wichtig, dass wir das beherzigen. Die erste Sache, die dieser Bibeltext anspricht, ist, dass wir bewusste Entscheidungen treffen sollten, was unser Leben prägt. In Psalm 1 heißt es, wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Lass mich da als Vorbemerkung sagen, Jesus nachzufolgen, in der Bibel zu lesen, das ist keine Voraussetzung dafür, einen integren Charakter zu haben. Es gibt einen Haufen Atheisten, die integer sind, es gibt Muslime, die integer sind und was auch immer es sonst alles an Weltanschauungen und Überzeugungen gibt. Das ist nicht der Punkt. Aber wenn wir hier über geistliches Wachstum reden, also wenn es darum geht, Jesus ähnlicher zu werden, auch in unserem Charakter Jesus ähnlicher zu werden, dann können wir das natürlich nicht mit der Bibel und mit dem, also von der Bibel und vom Heiligen Geist trennen. Und ich denke, wenn hier die Rede davon ist, dass wir Lust dran haben sollen, über das Gesetz des Herrn nachzusinnen, dann geht es hier um mehr als sozusagen nur in der Bibel zu lesen. Im 2. Korinther 3 steht, der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir dem Herrn immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Also das bedeutet, Jesus ähnlicher zu werden, das ist erstmal nichts, was wir aus uns selber raus produzieren können. Das ist was, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Und wir können, glaube ich, eine Reihe von Dingen tun, um zu verhindern, dass das passiert. Da kommen wir dann noch dazu. Aber wir können es erstmal nicht aus uns selber raus produzieren. Und ich denke, wie stark der Heilige Geist diese Veränderung in uns bewirken kann, das hat auch ganz viel damit zu tun, in welchem Maß wir dem Heiligen Geist wirklich bewusst Raum geben, das zu tun. Es gibt ja wahrscheinlich nichts auf dieser Welt, was Gott so sehr respektiert wie deinen und meinen freien Willen. Jesus war bereit zu sterben, um dich zu retten, aber er ist nicht bereit, deinen freien Willen zu überwinden, damit du dich auf dieses Angebot von ihm einlässt. Und deswegen spielt es so eine starke Rolle, ob wir sagen, okay, Heiliger Geist, ich gebe dir bewusst den Raum oder ob ich möglicherweise sogar eine bewusste Entscheidung treffe, ich will das nicht tun. Warum auch immer. Und im Übrigen, es gibt ja ganz verschiedene Arten, wie du das machen kannst, dem Heiligen Geist Raum geben. Ich denke, das Entscheidende an dem Punkt ist wirklich die Frage der Herzenshaltung. Also lass mich das konkret machen. Ja, wenn jemand einen Job hat und vielleicht eine große Familie hat und uns auch sonst viel zu tun hat, und kann es durchaus sein, dass er dann sagt, ja, ich habe einfach nicht die Möglichkeit, hier jedes Lobpreis-Event irgendwie mitzunehmen, ich habe die Zeit gar nicht dafür. Aber ich bin überzeugt davon, wenn sich so jemand dann bei diesen wenigen Gelegenheiten, wo er sich echt mal freischaufeln kann, wirklich bewusst ausstreckt danach und sagt, hey Gott, ich sehne mich einfach nach dieser Begegnung mit dir, gibt er unter dem Strich dem Heiligen Geist viel mehr Raum als irgendjemand, der halt Zeit hat, der wirklich alles mitnimmt, was es so gibt im bunten Strauß von christlichen Angeboten, aber eigentlich so, naja, innerlich relativ unbeteiligt da dabei ist. So, ja, ich habe halt auch nichts Besseres zu tun. Ach, das ist ganz schöne Musik. Das ist wirklich eine Frage der Herzenshaltung, nicht eine Frage, wie viel Termine du am Ende irgendwie abhaken kannst in deinem Kalender. Und wie gesagt, dann gibt es mit Sicherheit auch ganz verschiedene Wege, wie wir dem Heiligen Geist Raum geben können. Anbetungszeiten sind, denke ich, ganz wichtig. Zeiten auch sonst, die dir einfach helfen, Gott zu begegnen, ob das in der Natur draußen ist, ob das irgendwelche geistlichen Bilder sind, die Leute gemalt haben. Also was auch immer deine Sprache ist, auf die Gott mit dir gut sprechen kann. Und mit Sicherheit, und jetzt kommen wir wieder zu dem Bibeltext zurück, Auch die Bibel ist eine Art und Weise, wie du Gott Raum geben kannst, wie du dem Heiligen Geist Raum geben kannst, an dir zu wirken. Bibellesen ist erstens deswegen wichtig, weil wir eigentlich erst dadurch wissen, wie so ein Jesus-mäßiger Charakter überhaupt aussieht. Was bedeutet das denn, wenn mein Charakter dem Charakter von Jesus ähnlicher werden soll? Euer Ja sei ein Ja, sagt Jesus. Das bedeutet das. Hey, sei bereit, den anderen die Füße zu waschen. Und wie wir alle wissen, geht es ja hier nicht darum, um diesen tatsächlichen physischen Akt, sondern was Jesus damit eigentlich sagen will, ist, hey, sei bereit, dich selber zu demütigen, um anderen zu dienen. Das ist Jesus-mäßig. Es ist Jesus-mäßig, am Kreuz zu hängen und zu schreien, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und hey, das kannst du nicht aus dir selber hervorbringen. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit das passiert. Aber wir müssen auch wissen, wonach wir uns ausstrecken. Der zweite Grund ist, warum es wichtig ist, in der Bibel zu lesen, ist, weil die Bibel wirklich ein lebendiges Buch ist, auch in dem Sinne, dass es Kraft entfaltet, wenn wir in der Bibel lesen. Es gibt ganz viele tolle christliche Bücher. Ich ermutige jeden dazu, sie zu lesen. Aber es ist nochmal ein Unterschied, ob du das direkt in der Bibel liest oder ob du dir einfach gute Gedanken durchliest, die sich andere Leute zur Bibel und zu ihren Erfahrungen mit Gott gemacht haben. In 2. Timotheus 3, Vers 17 heißt es, durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Und wenn Gott uns ausrüstet für alles, dann ist es mehr als, wir sammeln jetzt halt Kopfwissen und dann wissen wir besser Bescheid. Dann heißt es wirklich, hier verändert uns der Heilige Geist. Und das ist der erste Punkt, den wir so finden können in diesem Psalm 1, den ich ganz wichtig finde zum Thema Charakterentwicklung. Lasst uns bewusste Entscheidungen treffen, dass wir uns vom Heiligen Geist prägen lassen, was unseren Charakter angeht. Ein zweiter wichtiger Punkt, klingt ganz ähnlich, ist aber in gewisser Weise genau das Umgekehrte. Lasst uns bewusste Entscheidungen treffen, was eben nicht die prägenden Dinge sind für unser Leben, wenn es um Charakterentwicklung geht. Psalm 1 schreibt, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Und jetzt denke ich, muss man ein bisschen genauer hinschauen, was der Psalmist damit meint mit dieser Stelle. Ich bin überzeugt davon, wenn es hier heißt, wir sollen nicht im Rat der Gottlosen wandeln, dann ist das Thema nicht, hey, du darfst keinen Rat annehmen von irgendjemand, der nicht mit Jesus unterwegs ist. Ich würde nie im Leben, irgendwie, wenn ich beim Arzt bin, erstmal abchecken, ob denn der auch überhaupt schon sein Bekehrungsgebet gesprochen hat. Ansonsten darf der mir gar nichts sagen, ist ja Unsinn. Ich glaube einfach, worum es hier geht, ist um Rat, der wirklich im Widerspruch steht zu dem, was Jesus sich für unser Leben wünscht. Sachen, wo du echt sagst, naja, das ist jetzt nicht einfach nur nicht auf der Grundlage der Bibel, das ist wirklich im klaren Widerspruch dazu. Und Psalm 1 sagt hier, hey, lass davon nicht dein Leben prägen. Und das Gleiche gilt, wenn es hier heißt, sitz nicht dort, wo die Spötter sitzen. Ich denke, hier geht es nicht darum, dass Humor verboten ist. Ich bin überzeugt davon, Jesus hat gern gelacht, auch wenn das, wie wir aus dem Namen der Rose wissen, in der Bibel so nie drinsteht. Aber ich kann mir es anders gar nicht vorstellen. Also es geht nicht um Humor, wenn es heißt, sitz nicht dort, wo die Spötter sitzen. Aber ja, kennst du so Leute, ich kenne so ein paar Leute, die machen immer alles lächerlich. Es wird alles ins Lächerliche gezogen. Jeder Anflug von Idealismus, jedes Mal, wenn irgendjemand Leidenschaft für eine Sache hat, wird Spott dafür aufgebracht. Wenn irgendjemand optimistisch ist, Leute, die dir immer erklären bei jeder Idee, dass es sowieso nicht funktioniert, ohne dass du jemals von ihnen irgendwie einen konstruktiven Gegenvorschlag gehört hättest, wie es denn dann stattdessen gehen könnte. Sitz nicht dort, wo solche Spötter sitzen. Und ich habe irgendwann mal ein Zitat gelesen, von dem ich glaube, da ist ganz viel Wahres dran. Da hat jemand gesagt, wenn du an der Oberfläche eines Zynikers kratzt, entdeckst du einen enttäuschten Idealisten. Und ich glaube, dass das zutiefst wahr ist. Und weil wir in der Gemeinde so eine Kombination haben zwischen einerseits einem unglaublich hohen Anspruch, einem Anspruch, der so hoch ist, dass wir das überhaupt nur mit Gott schaffen können, diesen Anspruch zu erfüllen, ansatzweise, ja, so richtig erfüllt wird er dann sein, wenn Jesus wiederkommt. Aber um überhaupt nur ansatzweise diesen Anspruch erfüllen zu können, den Gemeinde hat, brauchen wir schon den Heiligen Geist. Und andererseits sind wir alle zerbrochene Menschen, die das einfach immer wieder nicht hinkriegen, diesem Anspruch gerecht zu werden, stehen wir immer wieder auch in der großen Gefahr, dass unser Idealismus enttäuscht wird. Dass wir sagen, das wird doch eh nichts. Wie naiv ist denn das zu glauben, dass wir sowas leben können hier tatsächlich in der real existierenden Welt? Ich glaube, Gemeinde ist ein Ort, der leider durchaus dazu geeignet ist, Zyniker hervorzubringen. Aber Jesus ist zutiefst leidenschaftlich. Jesus ist der Inbegriff der Hoffnung. Er ist die fleischgewordene Hoffnung. Und wenn wir sagen, wir wollen Jesus ähnlicher werden, das ist unser Ziel, Jesus ähnlicher zu sein, dann sollten wir die bewusste Entscheidung treffen, dieser Versuchung zu widerstehen. Überall dort, wo wir einfach mal wieder vom real existierenden Gemeindeleben enttäuscht werden, weil doch eigentlich der Anspruch ganz anders ist, mit Zynismus zu reagieren und bei den Spöttern zu sitzen, die sich über jeden lustig machen, der Hoffnung hat, der Hoffnung verbreiten will, der eine Idee hat, wie wir es vielleicht besser machen könnten. Wir sollten eine Entscheidung treffen, unser Leben nicht vom Zynismus prägen zu lassen. Und schließlich der dritte Punkt, der hier aufgeführt wird. Wir sollen nicht auf den Weg der Sünder treten. Ich denke, hier geht es nicht in allererster Linie um einzelne Sünden, so die einem eben mal sozusagen passiert sind. Das ist was, damit werden wir in diesem Leben immer konfrontiert werden, jeder von uns. Es wird bis zum Ende unseres Lebens immer wieder Situationen geben, wo man merkt, ups, da habe ich mich jetzt auf eine Art und Weise verhalten, wie das nicht sehr Jesus-mäßig war. Ich glaube, worum es hier geht in diesem Psalm, ist so dieses Thema gewohnheitsmäßige Sünde. Eine Sünde in deinem Leben, eine Gewohnheit in deinem Leben, mit der du dich so nachhaltig arrangiert hast, dass es eigentlich schon in gewisser Weise dein Leben prägt. Dein Charakter vielleicht sogar prägt. Ja, es ist halt so. So bin ich halt, kann man nichts machen. Komm halt nicht los von den Pornos. Ja, wenn ich Streit habe mit irgendjemand, ich flipp halt aus. Ich bin halt so, kann man nichts machen. Geistlich gesehen ist das Hauptproblem gar nicht die Baustelle an sich. Die Baustellen haben wir alle, sondern das Hauptproblem ist wirklich dieses Arrangement damit. Dieses ist halt so, kann man nichts machen, gebe ich mich damit ab. Und eine bewusste Entscheidung zu treffen, dass Sünde nicht mein Leben prägen soll, dass gewohnheitsmäßige Sünde nicht mein Leben prägen soll, das bedeutet, am Ende bereit zu sein, auch das tausendste Mal wirklich diese Gnade von Jesus in Anspruch zu nehmen, auch das tausendste Mal in Anspruch zu nehmen, dass Jesus diese Dinge am Kreuz besiegt hat, wenn ich schon 999 Mal damit auf die Schnauze gefallen bin. Darum geht es, wenn dieser Psalm schreibt, tretet nicht auf den Weg der Sünder, auf diese ausgetretenen Pfade, die deswegen ausgetreten sind, weil du die in deinem Leben seit Jahrzehnten wieder und wieder gehst und dich einfach daran gewöhnst und sagst, so ist es halt. Also der zweite Punkt zum Thema Charakterentwicklung lautet, lasst uns bewusste Entscheidungen treffen, was Dinge sind, von denen wir unser Leben nicht prägen lassen wollen. Und beim dritten Punkt geht es um eine Aussage in Psalm 1. Ich zitiere das mal hier sehr frei. Also wer sich so verhält, wer eben sich überlegt, was soll mich prägen, was soll mich nicht prägen, wer seinen Charakter auf diese Art und Weise entwickelt und entwickeln lässt durch den Heiligen Geist, der bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Mit anderen Worten, um Frucht zu bringen, braucht es Zeit. Da muss irgendwie eine Wegstrecke zurückgelegt werden, sozusagen im Leben. Und es gibt einfach keine Abkürzung dafür. Wenn du irgendwie selber gern gärtnerst, ich bin da ja eher nicht so leidenschaftlich dafür, aber wenn du gern gärtnerst, dann weißt du genau zwischen diesem Zeitpunkt, wo du diese Tulpenzwiebel reinsetzt und wann dann irgendwas aus der Erde rauskommt, hey, das kannst du nicht abkürzen. Das braucht die Zeit, die es braucht. Und du kannst da irgendwie hinstehen und schreien und, keine Ahnung, die Zwiebel bedrohen, da geht nichts schneller vorwärts. Und genauso ist es bei der Frucht, die wir im Leben hervorbringen. Manche Dinge brauchen einfach ihre Zeit, gerade wenn es um Charakterentwicklung auch geht. Und das hat so ein Potenzial, dass es uns enorm frustriert. So dieses Gefühl, ich mache hier und mache hier und mache und irgendwie kommt einfach nichts dabei rum. Wenn du nochmal an dieses Bild von der Wurzel denkst, das ist ja das Typische für die Wurzel. Du siehst ja nicht, was sich im Wurzelbereich tut. Und oft ist es so, wenn Gott an unserem Charakter arbeitet, du siehst erstmal nichts Messbares. Du merkst einfach nur irgendwie, ich rödel und irgendwie geht nichts vorwärts. Und ich kann mich an Zeiten so in meinem Leben auch erinnern, wo ich so genau dieses Gefühl hatte, wo ich gesagt habe, okay Gott, was genau soll das jetzt? Ich streng mich hier an und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist alles für die Tonne. Und wenn ich heute zurückgucke auf diese Zeiten, dann geht's mir immer wieder so, dass ich feststelle, hey, das waren total wichtige Zeiten, um mich auf Dinge vorzubereiten, die dann später gekommen sind. Und in diesem Sinne merke ich einfach, da hat Gott manchmal meine Gaben, aber manchmal auch meinen Charakter für irgendwas vorbereitet. Und ohne diese Vorbereitung wäre ich dann mit Sicherheit bei dem einen oder anderen Sturm umgefallen, der dann später gekommen wäre. Und das ändert nichts dran, dass es immer noch ein ätzendes Gefühl ist, in so einer Situation drin zu stecken. Aber ich merke einfach bei mir selber, so diese Erfahrung, das hilft mir total, mit solchen Zeiten einfach anders umzugehen. Und eben nicht zu sagen, okay Gott, wenn hier irgendwie nichts vorwärts geht, wenn ich keine messbaren Erfolge habe, ist mein allererster Reflex zu überlegen, wie komme ich jetzt am besten raus aus dem Ganzen, wie kann ich das jetzt halt irgendwie machen, dass halt doch was passiert. Sondern einfach auch mal innezuhalten und zu sagen, okay Gott, gibt's was, was du mir hier und heute einfach zeigen willst? Gibt's was, ja, wo du mich weiterentwickeln willst, wo ich was lernen kann? Und wenn das so ist, dann will ich mich dir zur Verfügung stellen. Selbst wenn ich sogar es in dem Moment gar nicht verstehe, was es im Einzelnen ist, was du mit mir tun möchtest. Also was ich mit diesem dritten Punkt einfach sagen will, ist, sei nicht entmutigt, wenn du gerade in der Phase bist, wo du das Gefühl hast, irgendwie passiert gar nichts Messbares, ich bemühe mich ja, aber es kommt nichts dabei rum. Denk an diese Tulpenzwiebel, ich habe gelernt, ne, ich habe ja keine Ahnung, aber ich habe es mir angelesen, die musste im Herbst in die Erde stecken, die muss nämlich mal einen Frost erlebt haben, sonst wächst da nichts. Und ich glaube, so ich mit meiner Ahnungslosigkeit, wenn du mir gesagt hättest, hier geh mal Tulpen sammeln, hier pflanzen im Herbst, ich steck das im Herbst rein, ich hätte wahrscheinlich spätestens Mitte Oktober gedacht, naja, das kannst du vergessen. Und so ist es manchmal im Leben. Also sei nicht entmutigt, das will ich damit nur sagen, wenn du gerade in so einer Phase bist. Ja, und dieser dritte Punkt ist auch schon eine Überleitung zu meinem abschließenden Gedanken für diese Predigt. Ich komme so dem Ende entgegen. Warum ist es überhaupt wichtig, dass wir uns mit diesem ganzen Thema geistliches Wachstum beschäftigen? Der Grund ist nicht, dass es hier irgendwie um die Eintrittskarte in den Himmel geht. Es hat auch nichts damit zu tun, ob Gott dich liebt oder nicht. Wie immer gilt, du kannst nichts tun oder lassen, was irgendwie dazu führen würde, dass Gott dich schon mehr liebt, als es jetzt schon tut. Was dazu führt, dass Jesus mehr oder weniger bereit gewesen wäre, für dich ans Kreuz zu gehen. Also all das ist überhaupt gar nicht der Punkt. Aber warum ist es so wichtig dann, dass wir uns mit dieser Frage beschäftigen? Weil wie gesagt, man kann ja auch ganz natürlich schon reif sein. Du musst ja nicht nur, weil du sozusagen ein geistliches Baby bist, in jeder Hinsicht ein Baby sein. Und trotzdem ist es gut und wichtig, dass wir das tun. Lass mich das mit einem Bild vergleichen oder mit einer Erinnerung vergleichen. Freunde von mir, die haben einen Sohn bekommen, ist zur Welt gekommen, der Sohn. Und so nach 2-3 Wochen habe ich die Freunde gefragt, so, na, wie geht's denn euer Sohn? Und die lakonische Antwort war, ja, er trinkt, er schläft, er kackt. Punkt. Und bei einem 3 Wochen alten Baby, hey, das ist gut, das ist das, was ein Baby tun sollte. Und wenn das alles gut funktioniert, hey, dann ist die Welt in Ordnung. Mittlerweile ist dieser Sohn Anfang 20. Und er hat sich durchaus ein paar zusätzliche Fähigkeiten auch erworben. Und auch das ist wirklich gut und wichtig. Was ich einfach damit sagen will, ist, jedem von uns ist bewusst, dass es im natürlichen Bereich was völlig Normales und Gesundes ist, dass man sich entwickelt. Also wer mit Anfang 20 immer noch nichts anderes beherrscht als irgendwie trinken, schlafen und kacken, der hat entweder irgendwie eine medizinische Indikation oder es ist sonst was nicht ganz in Ordnung. Aber eigentlich sollte man das mit Anfang 20 ansonsten sich entwickelt haben. Und der springende Punkt ist einfach, beim geistlichen Wachstum ist das eigentlich ganz genauso oder es sollte eigentlich so sein. Ich kann mich daran erinnern, als ich mich für Jesus entschieden habe, da war ich 13 und ich komme ja aus einer Familie, wo jetzt Glauben irgendwie keine so riesige Rolle gespielt hat. Und ich weiß noch genauso, diese ersten 1-2 Jahre als Christ, das war Ja, das war einfach eine tolle Zeit für mich. Das war irgendwie, hatte ich das Gefühl, irgendwie an jeder Ecke entdeckst du was völlig Neues. So, wenn du das allererste Mal erlebst, so Gottes Stimme zu hören in einer Art und Weise, wo du wirklich merkst, hey, das war jetzt echt was Übernatürliches, das kannst du nicht einfach natürlich so wegerklären. Oder du für irgendwas gebetet hast und passiert irgendwas, was menschlich total unwahrscheinlich ist, aber du hast dafür gebetet. Das waren so Sachen, da hat es mir regelmäßig die Schuhe ausgezogen. Das war eine völlig neue Welt, irgendwie das so zu entdecken. Und ja, also versteht mich richtig, ja, ich kann auch heute immer noch liebend gern über Gott staunen. Das ist gar nicht der Punkt, aber ich denke, ihr wisst das auch alle. Das ist, ja, natürlich bist du irgendwann auch mal ein bisschen mehr gesettelt und du weißt ungefähr, wie es läuft. Und es ist nicht mehr so, dass du, ja, also inzwischen du rechnest ein Stück weit damit, dass du auch immer wieder über Gott staunen wirst. Und das war so eine Zeit, die ersten 1-2 Jahre, das war einfach immer wieder völlig, wow, krass, wusste ich gar nicht, dass es sowas auch gibt. Also ich habe diese Zeit geliebt, will ich einfach sagen, und trotzdem merke ich einfach, mir ist es total wertvoll, jetzt mittlerweile nach über 25 Jahren, dass ich mich da auch echt geistlich weiterentwickelt habe. Bin da natürlich auch immer noch auf dem Weg, wie wir alle, ist ja klar, aber ich merke einfach so, ja, das Kindliche, das Kindische, sage ich vielleicht besser, konnte ich doch ein ganzes Stück weit echt hinter mir lassen. Und das ist was, was ich schätze. Ich schätze das, dass ich inzwischen ein trainiertes Gespür dafür habe, was wirklich Gottes Stimme ist und was vielleicht einfach nur meine Fantasie ist. Und wie gesagt, da habe ich jetzt auch noch nicht ausgelernt oder so, aber einfach schon mal grundsätzlich so ein Gespür zu haben, das ist was, was ich schätze. Ich schätze das, dass ich mich charakterlich entwickelt habe. Ich kann mich daran erinnern, als ich Jugendlicher war, da gab es schon immer wieder so Momente, wo du so gedacht hast, wenn der mitkriegt, dass ich Christ bin, das ist mir erstmal ganz schön peinlich, weil der erlebt mich auch immer wieder, dass ich mich auf Arten verhalte, wie man sich als Christ eigentlich eher nicht verhalten sollte. John Wimber hat mal eine Geschichte erzählt, er hat irgendwo gepredigt in der Gemeinde und dann irgendwie hat ihm einer auf der Straße, also zu der Gemeinde hingefahren ist, hat gedrängelt, hing ihm im Kofferraum, Lichthupe ist vorbei und hat irgendwie geschimpft beim Überholen und war dann irgendwie verschwunden. Okay, kommt er zu der Gemeinde, wer steht dort an der Tür und hat Begrüßungsdienst? Ja, und wie gesagt, ich finde das schon ganz okay, dass ich heutzutage sage, wenn meine Nachbarn hören, der ist mit Jesus unterwegs, dann muss mir das in der Regel nicht mehr peinlich sein, weil die sagen, na, so wie der sich benimmt, ist ja ein schöner Christ. Ich schätze es, dass ich ein Gespür dafür habe, warum Gott bestimmte Gebote erlassen hat. Nicht einfach die Dinge zu tun, weil halt irgendein Pastor gesagt hat, das musst du aber machen, sondern wirklich zu wissen, hey, ich verstehe das, Gott meint es gut mit mir und wenn der sagt, mach das so oder so, dann hat es seinen Sinn und es ist wirklich so, es dient mir zum Besten. Und ich bin dankbar dafür, dass Gott da einfach mir geistliche Reife geschenkt hat. Oder auch ganz banal, wie ich es vorher schon gesagt habe, dass es mir heute besser gelingt, nicht die Dinge mit dem Arsch einzureißen, die Gott unter anderem durch meine Hände aufgebaut hat. Und dieses Letzte, das ist vielleicht sogar der Hauptgrund dafür, warum ich selber für mich empfinde, es ist so wichtig, sich mit dem Thema geistlichen Wachstum zu beschäftigen. Weil ich empfinde, die Dinge, die Gott mir anvertraut hat, sind einfach kostbare Dinge. Ob das Dinge hier in der Gemeinde sind, ob das meine Gaben sind, ob das einfach Sachen aus meinem persönlichen Leben sind, Menschen aus meinem Umfeld, die mir wichtig und wertvoll sind, Freunde, meine Frau, meine Familie. Und ich merke einfach, ich habe den Wunsch, mit diesen Dingen, die Gott mir anvertraut, so umzugehen, dass zum einen ich keinen Schaden nehme dabei, natürlich, aber noch weniger will ich, dass die Menschen Schaden nehmen, die mir wirklich wertvoll sind. Und ich merke einfach, hey Jesus, ich brauche das, dass du da an meinem Charakter arbeitest. Ich kriege das nicht aus eigener Kraft hin. Und das schließt meine Gaben mit ein und mein Verständnis von meiner Berufung, aber das schließt auch in ganz hohem Maße meinen Charakter mit ein. Wie ein Baum zu sein, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und was er macht, das gerät wohl. Das wünsche ich mir einfach für mein Leben und ich wünsche euch das auch für euer Leben. Amen.